Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Inhaltlich gar nicht, nur auf Übersetzung. Nein, das
Hallo, liebe Gäste, ich bin selber ein bisschen aufgeregt, weil es uns im Übersetzerzentrum zum ersten Mal gelungen ist, eine Veranstaltung mit der Preisträgerin in der Spalte Übersetzung zu organisieren. Und das, wie Sie sich vorstellen können, erfordert ein wenig Flexibilität, weil wir genauso wie Sie erst gestern Nachmittag Ihren Namen erfahren dürften. Und deshalb erstmal herzlichen Dank an allen 5 Nominierten, die sich bereit erklärt haben, im Vorfeld im Fall eines Gewinnes heute aufzutreten. Und noch einen größeren herzlichen Dank an unseren Moderator, der natürlich sich auf alle 5 Bücher vorbereiten musste. Von ihm fangen wir auch erst an. Jürgen Dormagen war von 1984 bis 2011 verantwortlicher Lektor für das lateinamerikanische Literaturprogramm des Surkampf und des Inselverlags mit Abstecher in anderen Sprachen. Er hat sich aber auch als Übersetzer einen Namen gemacht, unter anderem von Juan Carlos Onetti, und wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet. Er war Mitglied der Jurys des Wieland-Übersetzerpreises, der DÜV-Stipendien und des Strahlener Übersetzerpreises. 2010 erhielt er die Übersetzerbarke des VDÜ. Sein Überraschungsgast mit Krone, so heißt sich auch unsere Veranstaltung, ist Eva Lüdi-Kong, und den Preis bekam sie für die Reise in den Westen. Viel Vergnügen.
Guten Tag. Hört man das schon?
Ja, doch.
Hallo. Ja, scheint so.
Ja. Hallo?
Gestern also hat die hohe Jury zwischen 4 und 5 prämiert, dass ein klassischer chinesischer Roman, nein, der klassische chinesische Roman, die lange Strecke, die Marathonstrecke von 1300 Meilen, 1300 Seiten, begonnen und bewältigt hat. Beides ist abenteuerlich genug. Eine ungeheuer entbehrungsreiche Strecke muss das gewesen sein, denn es ging zugleich ja nicht nur über diese Entfernung und die lange Dauer der Seiten, sondern auch es galt 4 Jahrhunderte zu überbrücken. Die mussten überwunden werden. Mit all den Schwierigkeiten und Strapazen, die man sich dabei vorstellen kann. Eine Reise also eines chinesischen Romans in den Westen. Aber zuerst ging es für Sie, liebe Frau Lüdi Kong, für Sie ging es zuerst in die Gegenrichtung.
Genau.
Eine lange Reise in den fernen Osten. Können Sie in ein paar Sätzen vielleicht sagen, wie Sie persönlich diese Reise angetreten haben? Wie sind Sie in den Osten gekommen?
Ja, das ist auch eigentlich schon eine wirklich eine ganze Weile her. Ich habe mich relativ früh sehr stark interessiert für die chinesische Schrift, weil die eben ja, wirklich so einmalig daherkommen. Das sind ja eben keine Buchstaben, es sind tatsächlich bildhafte Embleme, die einem anschauen. Und da habe ich mit 13, 14 Jahren habe ich da ganz spielerisch angefangen, damit so umzugehen, die nachzuzeichnen. Und das war in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren, da gab es, mindestens bei uns, gab es da gar nichts. Und China war irrelevant, China war fern, die chinesische Sprache unlernbar, und es gab dann ein Wörterbuch, das sich ein bisschen durchgeblättert hat, wie man Telefonbücher durchblättert, und habe dann einfach gemerkt, dass ich da reingekommen bin, und habe mich dann auch entschieden, Sinologie zu studieren, und das hat dann den
Ja, die Weg. Initiation war dann also im Westen,
ja,
aber dann sind Sie auch in den Osten
genau,
gereist.
Genau, also anfangs war das so leicht eigentlich spielerisch, dass ich auch gesagt habe, nö, nach China gehe ich nicht. Aber dann eben durch das Studium, das waren dann 2 Jahre Studium in Zürich, und anschließend war dieses China-Jahr angesagt, und da habe ich mich angemeldet damals an der China Academy of Art für chinesische Kalligrafie, also wieder um die Zeichenschrift zu lernen.
Ja, in Ihrem ausführlichen Nachwort, diese Edition, dieses Buch hat ja nicht nur die 1300 Seiten, sondern eben Anmerkungen, Fußnoten, eine editorische Bemerkung, wenn ich recht erinnere, und ein langes, ausführliches Nachwort. In diesem Nachwort habe ich mich aufklären lassen über die Bedeutung, die dieser chinesische Roman in der chinesischen oder überhaupt in der fernöstlichen Welt einnimmt. Und darüber könnte man sicherlich lange, lange sprechen. Und Sie mussten dies vermutlich auch schon in einigen Interviews. Und es gibt, wenn Sie im Internet schauen, es gibt einige Besprechungen des Buchs, die man auch nachlesen kann, wo eben über diese Bedeutung des, ich sage jetzt auch einfach mal Romans, gebrauchen wir diese europäische Formulierung, darüber könnte man lange sprechen. Aber wir sind hier im Übersetzerzentrum. Und da interessiert vor allen Dingen das Handwerkliche. Wie man sich die Arbeit an einem alten, klassischen, über die Jahrhunderte hinweg geschätzten Text überhaupt vorstellen soll. Klar, als erstes ist da das Philologische. Sie haben also das philologische Instrumentarium, Sie haben schon das kleine Wörterbuch erwähnt, inzwischen haben Sie wahrscheinlich eine ganze Bibliothek, konnten in China selbst eben alle Schriften einsehen, die es dazu gibt, und alles ist hier in dem Buch auch verzeichnet. Also es gibt eine üppige Sekundärliteratur, wie man sagt, was ja für Übersetzer aller klassischen Werke gilt. Wer den Quixote neu übersetzen will, wer Rabelais übersetzen will, findet sich vor einer riesigen Sekundärliteratur, die beängstigen kann, aber die eben auch Hilfestellung geben kann. Aber übersetzen will ja immer aus dem Original schöpfen, immer sozusagen sola scriptura, die Schrift selbst, das, was dort steht,
will erfasst werden. Man beugt sich über den Text und die Schrift, über die Schriftzeichen. Sie haben das gerade schon gesagt. Ihre Liebe, wenn ich das richtig verstanden habe, ist sogar über die Schriftzeichen entstanden.
Kann man so sagen, ja.
Wie stellt man sich das vor? Wie sind chinesische Schriftzeichen, die man, also ich habe jetzt keinen Beamer hier, aber Sie kennen die, wie kann man die überhaupt literarisch, narrativ, also erzählerisch entziffern, wenn die so da nebeneinander stehen? Wie macht man das? Ja. Wir kennen das von europäischen Sprachen. Selbst wenn die Zeichen slawisch sind, man kann sich immer vorstellen, das ist dieses Wort, das ist dieses Wort.
Genau.
Wie ist das bei chinesischen Schriftzeichen?
Ja, das ist vielleicht das, was wirklich grundlegend verschieden ist, dass das Chinesische ja kein Alphabet hat. Es besteht zwar natürlich auch aus Bestandteilen, die man in einer eigentlich dem chinesischen internen Logik durchaus eben identifizieren und zusammenfassen kann. Aber man kann das nicht eben lesen wie unsere Sprachen. Also man kann das vor allem nicht lautlich etwas, man kann nichts lautlich aneinander reihen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Schriftzeichen anschaue, wie jetzt das, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist ein bisschen weit weg, aber so das erste oben, da gibt mir gar nichts, irgendeinen Hinweis, wie ich das aussprechen soll. Das heißt, ich muss einfach wissen, das sieht so aus und das heißt Xi, das heißt Westen. Also ich muss diese Informationen eigentlich gespeichert haben, damit ich das überhaupt lesen kann, ja. Und da sieht man dann vielleicht auch, also das ist ein Schriftzeichen, ein Schriftbild, das angefüllt wird mit Wissensinhalten. Also das kann jetzt bei diesem Zeichen, Westen ist Westen, da geht es nicht sehr weit mit Assoziationen, aber es gibt manche Zeichen, die sind dann auch ganz stark mit bildhaften Vorstellungen und vielen unterschiedlichen Assoziationen, Assoziationskomplexen sozusagen angereichert.
Ah ja, in einem der Seminare, die das Literarische Kolloquium in Berlin für Übersetzer und Lektoren macht, war einmal eine wunderbare Übersetzerin aus dem Chinesischen, die uns erklärt hat, dass, also wie Sie es jetzt auch sagen, mit dem Zusatz, dass die typischen Partikeln, aus denen unsere Sprache ihren Saft nimmt, in den chinesischen Schriftzeichen nicht mit verzeichnet sind, dass man also die Atmosphäre, die Tönung selbst erspüren muss. Ist das so?
Ja, das ist so. Also ich kann ein Beispiel machen, das ist vielleicht noch ein bisschen abstrakt, weil man eben das Zeichen nicht sieht. Es gibt einen Begriff für... das ist jetzt die Übersetzung, ja, den gibt es im Deutschen nicht ganz, ganz exakt. Man könnte sagen, für Gedanke oder Bedeutung. Das, was man sich vorstellt von etwas. Dieser Begriff, also ausgesprochen wird der I. Das ist nicht viel, kurz und knapp. Die sind sowieso immer einsilbig, die Schriftzeichen. I kann noch alles mögliche andere heißen. Wenn ich dann sage I, dann heißt es wieder was völlig anderes, auf verschiedene andere, oder I ist auch wieder was anderes. Also es ist eigentlich, man könnte fast sagen, zum Verrücktwerden. Das Chinesische sollte ja mal, da waren in den 1920er, 30er Jahren in China ganz vehemente Diskussionen im Gange. Man wollte, dass die chinesischen Schriftzeichen als etwas Archaisches das einem zurückhält, den Zeichen der Rückständigkeit abschaffen, und wollte das ersetzen durch eben nur lateinische Schrift. Aber man sieht, man merkt schon, das ist nicht möglich. Also es gibt für dieses reine I, was wir nur ein I im I-Pünktchen schreiben würden, gibt es schon vier unterschiedliche Aussprachemöglichkeiten, und für jede Aussprachemöglichkeit gibt es, wenn man vom Zeichenschatz ausgeht, 20 bis 30 Möglichkeiten.
Gibt es denn neben der Philologie, also neben den Schriften, die es über einen klassischen Text gibt, noch andere Parameter, andere Hilfsmittel, aus denen man die Haltung, die Tönung eines Textes ermessen kann. Also wie bekommt man dann mit, ob das ironisch gemeint ist oder nicht? Geht es immer nur aus dem Kontext, dass man merkt, naja, hier, das kann doch nicht ganz ernst gemeint sein? Oder welche Hilfsmittel gibt es, um zu erfassen, wie ist die Haltung des Erzählers?
Ja.
Könnten Sie dazu was sagen?
Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Und zwar aus dem Grund, weil ich denke, das merkt man ja. Ich meine, wenn man die Sprache kennt, ja, dann merkt man das ja.
Sie, die Schriftzeichen eben in einer bestimmten, genau, Tönung im Ohr haben quasi.
Natürlich. Ja. Also vielleicht kann ich noch einen kurzen Zusatz machen zu dem Schriftzeichen, das ich eben erwähnt habe. Kann man sich das noch ein bisschen bildlicher vorstellen, dieses Zeichen I für eben Gedanke oder Bedeutung, das besteht aus einem oberen Teil, der Klang heißt, und einem unteren Teil, der Herz heißt. Also man hat dann da im Zeichen drin schon wieder ein Bild, ja, der Klang im Herzen. Es ist dann nicht so, dass man sagen kann, ja, die Chinesen, die denken, dass die Gedanken Klänge im Herzen sind, das ist dann auch wieder so weit gegriffen. Aber man merkt, da kommen irgendwelche Empfindungen, Gedankenbilder, Vorstellungswelten sind da im Zeichen drin. Ja. Ja, und das schwingt natürlich zwischen den Zeilen, in den Zeichen, schwingt es immer auch mit, was besonders in Gedichten natürlich und was jetzt eben so Lauftext betrifft. Das ist erzählerisch. Das ist wie wenn wir uns heute unterhalten. Wenn Sie jetzt was ironisch meinen, natürlich, das merke ich. Ja,
also. Also da bin ich beruhigt. Das stelle ich mir wirklich schwierig vor, wenn man solche kantigen oder herrlich gezeichneten Zeichen dann nur vor Augen hat. Für unser Publikum hier, würden Sie wagen, diese 1300 sehr handlungsreiche Action einmal in 2-3 Sätzen zu benennen? Was geschieht hier überhaupt? Was geschieht hier überhaupt?
Ja, was geschieht hier? Ich kann ja mal vorne anfangen. So, im Großen und Ganzen. Das heißt ja, die Reise in den Westen. Und diese Reise in den Westen ist eine Reise von China nach Indien. Es ist eine Pilgergruppe, die diesen Weg begeht. Es ist ein chinesischer Mönch, der begleitet wird von einem Affen, Affenkönig Sun Wukong. Er wird auch begleitet von einem Eber Zhubajie und einem ehemaligen Dämonen, der heißt Sandmönch. Also drei ganz, ganz skurrile Begleiter, die so Zaubermächte haben und den Priester beschützen. Und die Reise geht nach Indien zwar, aber gleichzeitig also ist von China nach Indien.
Das heißt in den Westen.
In den Westen. Das wird in China dann der Westhimmel genannt. Das ist das Reich Buddhas, ja. Weil der Buddhismus vom Westen nach China gekommen ist. Also die pilgern ins Reich Buddhas. Buddha residiert auf dem
Seelenberg.
Die haben einen Auftrag. Buddha residiert auf dem Seelenberg. Und die Pilgernden müssen dabei Buddha auf dem Seelenberg heilige Schriften holen und zurück in den Osten bringen, um die unerlösten Seelen im Osten zu erlösen, letztendlich. Also das ist so die Grund. Sind so die Grundzüge. Vielleicht, was man noch erwähnen muss, ist, der eigentliche Held des Romans ist nicht der Mönch, sondern Tripitaka ist sein Beiname, genau. Sein ursprünglicher Name ist Xuanzang. Es war ursprünglich eine echte historische Figur, die sehr bekannt war und ist. Der eigentliche Held des Romans ist der Affenkönig, der da auch auf dem Cover ist. Und mit dem die Geschichte auch beginnt.
Der eine sehr abenteuerliche Geburt und eben nicht Menschwerdung, sondern Affenwerdung hinter sich hat in vielen Kapiteln.
Affenwerdung, Menschwerdung und Buddha-Werdung am Schluss. Ja.
Ja, und Rabauke zwischendurch. Nicht?
Absolut.
Der Roman hat ein, die drei Handelnden, die Pilgernden, haben einen Auftrag und das wird in 100 Kapiteln oder noch mehr erzählt. Ja. Ganz grob gefragt, gibt es, also wenn wir uns das jetzt vorstellen, also die höhere Idee ist ungefähr, dass strenge kaiserliche China mit politischer Ordnung, dem fehlt die geistige Grundlage des Buddhismus. Ich sage das jetzt mal so grob. Deswegen werden die dahin geschickt und in abenteuerlicher Weise kommen sie zurück. Dann gibt es noch die Überraschung, dass sie gar nicht das in der Tasche haben, wofür sie da ihre 17 Jahre oder 14 Jahre unterwegs waren. Das ist schon sehr pikant erzählt. Gibt es eine erzählerische, stilistische Brücke zu europäischer Literatur? Wir sind hier im Raum wahrscheinlich alle eher Leser eben von europäischer Literatur. Gibt es für Sie etwas, wo Sie selbst im Lesen und dann natürlich im Arbeiten eine Brücke gesehen haben zwischen dem, was da hier vor 400 Jahren aufgeschrieben wurde und tradiert wurde, zu dem, was Sie irgendwo in der europäischen Literatur kennen?
Ja, also ich habe damals eine Abschlussarbeit geschrieben an der Uni in China, wo ich klassische chinesische Literatur studiert habe. Und da habe ich Vergleiche angestellt zwischen der Reise in den Westen und dann ein bisschen mit der Odyssee und mit der Divina Commedia von Dante und Goethes Faust. Das war ein bisschen breit gegriffen, aber mich hat interessiert die Idee des rechten Weges und das dann ein bisschen übergreifend zu verfolgen, was mit diesem rechten Weg gemeint ist, der da begangen werden soll.
Ja, interessant. Also es ist mir klar, für Sie als Kennerin sind die Vergleiche dann immer grobschlächtig. Einige von Ihnen werden das vielleicht auch in den Rezensionen gesehen haben. Da wird eben Dantes Commedia erwähnt oder Chaucer oder Spencer und Rabelais natürlich oder Ariost, der Orlando Furioso, alles große Werke der europäischen Literatur, die auch um den rechten Weg, Sie haben ja da schon das Stichwort gegeben, ranken und das in literarische Form gebracht haben. Nicht zuletzt natürlich auch der Quixote von Cervantes oder eine der schönen Nominierungen für diesen Übersetzerpreis war ja auch die Neuübersetzung des letzten Romanes von Cervantes, der eben auch Irrfahrten heißt und übrigens im Spanischen Trabajos, Arbeiten. Und tatsächlich Arbeiten sind das alles für Übersetzer, die sich an solche Irrfahrten und Arbeiten, die sich an solche Dinge wagen. Gibt es denn vielleicht, nicht jeder hat jetzt Dante oder selbst den Faust vor Augen und in Ohren, gibt es denn eigentlich Anklänge zu populären Gattungen? Also wo Sie denken, ach, was weiß ich, irgendwie so, es gibt bestimmte Filme, in denen ich das, was ich da gerade übersetze, wiedererkenne oder umgekehrt.
Jetzt heutige Filme? Oder?
Ich weiß nicht, das müssen Sie beantworten. Also haben Sie sich erinnert gefühlt an Ausdrucksweisen, Temperamente, Bildfolgen, Handlungssprünge aus populären Gattungen?
Populären europäischen Gattungen,
Comics, ich weiß es nicht.
Fast müsste ich sagen, nein. Ja, also ich man könnte ein bisschen, man könnte jetzt sagen, vielleicht, warum nicht Eulenspiegel mit den Streichen, mit dem subversiven, sehr eigenwilligen, was der Affenkönig auch hat. Aber ich muss sagen, ich hätte mich nicht unmittelbar so dran erinnert gefühlt.
Ja. Das heißt, Sie sind andererseits mit dieser Art des Erzählens so vertraut gewesen, dass Sie sich auch nicht befremdet gefühlt haben.
Befremdet von dem Original.
Ja, von diesen plötzlichen Sprüngen, von den durchaus derben Entweichungen aus der höheren Sphäre ins Grobianische, das liegt Ihnen.
Das liegt mir, ja, natürlich. Also ich habe das Original mit großem Genuss gelesen und man kommt da in diese Welt rein. Und ich weiß nicht, ich war ja damals schon guten 9 Jahre in China. Das ist nicht fremd auf mich zugekommen, absolut nicht. Also, ja.
Ich merke gerade eindrucksvoll, dass Sie selbst das Wort Chinesisch und China schon auf so chinesische Art aussprechen. Wir können das alle nicht. Diese Art von, sagen Sie es nochmal bitte.
Ich meine, ich bemühe mich ja, ein bisschen gutes Deutsch zu sprechen, weil ich aus der Schweiz komme. Ja, das ist jetzt schön, dass Sie sagen, da habe ich noch einen chinesischen Akzent.
Also wir kriegen das, glaube ich, so nie. Wir kriegen das, glaube ich, so nie hin, das Wort
ja nett,
China.
Ja.
Ich habe mich gefragt, also wenn man so eine Aufgabe hat, denn Sie haben ja jetzt nicht irgendeine Dissertation oder Magisterarbeit darüber schreiben wollen, sondern Sie haben diesen literarischen Text ins Deutsche gebracht. Aus welcher deutschen Erzähltradition konnten Sie schöpfen? Gibt es da etwas, wo Sie dachten, das ist für mich, also ich habe ja jetzt schon mal so ähnlich gefragt, weil es mich interessiert, irgendwie an Romane von Ludwig Tieck oder Brentano oder Wilhelm Busch, ich weiß nicht, wenn es derb wird, Karl May, Raoul Schrott, ich weiß nicht. Also gab es irgendwelche stilistisch-literarischen Tönungen, die Sie selbst dann auch mit Ihrer Sprache quasi herstellen wollten?
Ja, ich habe mich schon zu orientieren versucht, weil ich gemerkt habe, ich brauche ja auch Stilbildung. Das musste ich mir auch im Laufe der Jahre erarbeiten. Und da habe ich so ein bisschen rumgesucht, ja, im 18., 19. Jahrhundert. Mich einfach so eingelesen, Sie haben Tieck erwähnt oder sei es vielleicht auch E.T.H. Hoffmann oder Goethe und da habe ich ziemlich vieles durchgelesen, wirklich der Stilbildung wegen und auch, gerade wenn es Dialoge gibt, es sind unheimlich viele Dialoge, wie reden die Figuren miteinander, wie sprechen sie sich an, dass man das ein bisschen auch zeitgemäß ein bisschen so benutzen kann. Eulenspiegel haben wir erwähnt und die Odyssee, da habe ich mich dann lange habe ich auch versucht geeignetes Vokabular zu finden für all diese Kampfszenen und habe dann schon gemerkt, ja so ganz so wie hier kommt es im Europäischen dann noch nicht vor, mit so viel Action. Ja.
Sehr direkter Prügelei auch.
Nicht? Ja, ja.
Man muss dazu kurz sagen, die Dämonen fliegen hier alle durch die Lüfte und nicht nur sie dann eben.
Ja, die Götter, die Dämonen.
Die Götter der Affenkönige. Dadurch beschleunigt sich die Action beträchtlich, wie in chinesischen Filmen, die wir ja da auch kennen können. Wie nah will die Übersetzung, also wie nah will Ihre Übersetzung den Text in der heutigen Sprache Lebenden nahe bringen? Also wie nahe, was war Ihr Ziel? Wie nah wollten Sie es haben und in welcher Weise nah?
Ja, ich habe einen Grundsatz beim Übersetzen und zwar den, dass ich mich so gut wie möglich darum bemühe, das Leseempfinden des Originals im Deutschen ebenso fühlbar zu machen. Also das heißt, wenn Witz ist im Original, das muss einem Deutschen einen Witz geben. Wenn ein Bruch ist im Original, sollte auch im Deutschen ein Bruch sein und nicht umgekehrt. Das geschieht ja manchmal, wenn man sich so wörtlich ein bisschen ans Original klammert, da wäre es ironisch gemeint und man liest als Bruch oder umgekehrt. Ja.
Also Sie sagen, das Leseempfinden des Originals, das ist, glaube ich, tatsächlich das, was jeden literarischen Übersetzer erstmal beschäftigt. Ja. Das ist natürlich bei einem klassischen Roman, also einem über 400 Jahre alten Text, gewagt, aber notwendig. Nicht? Also man versucht sich tatsächlich vorzustellen, wo ist hier eine unmittelbare Handlungskomik, wo ist die Komik vielleicht eher in der Bezeichnung, in der Anrede, in der Umständlichkeit der wörtlichen Rede oder so. Das setzt allerdings wirklich voraus, dass Sie den chinesischen Text so lesen können, wie wenn Sie eine E-Mail von Ihrer Freundin bekommen. Diese Vertrautheit haben Sie bekommen, auch mit dem alten Chinesisch.
Ja, es ist so, dass dieser Text, der hat verschiedene Textebenen. Auch was, die Sprache, die, sagen wir mal, das Alter der Sprache betrifft. Der Lauftext, der ist wirklich in einem ganz flüssigen, also sagen
der,
wir...
Einfach der Prosa, der in Prosa.
Mittelchinesisch, also Chinesisch eben, das sagen wir so 15., 16. Jahrhunderts geschrieben. Das liest sich, ich würde sagen, das liest sich ganz leicht. Natürlich ist es anders als das heutige Chinesisch, aber das heutige Chinesisch ist leider, leider durch Übersetzung aus den westlichen Sprachen sehr unschön geworden. Das ist auch ganz interessant. Also man liest da fast Deutsch, wenn man das heute Chinesisch liest. Und das ältere Chinesisch ist eben, ja, würde man sagen, authentischer. Das liest sich eben ja, im Erzähltext leicht, was das Problem dann eigentlich ausgemacht hat und die großen Schwierigkeiten, was überhaupt nicht zu lesen ist wie ein E-Mail von einer Freundin, sind die Gedichteinschübe und... ja, die Kapitelüberschriften, wo in ganz, ganz knappen Worten, und das sind dann eben nur wenige Silben, so wie ich eben über das einzelne Zeichen gesprochen habe, ganz viel Inhalt vermittelt wird. Mhm. Und da beginnt schon das...
Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf zurück, denn da sind Sie ja dann am Kern auch dessen, was die Herausforderung für Sie bedeutete. Ich will nochmal fragen, weil das ja... erstmal für uns alle wirklich ein fremder Text ist, extrem fern der Herkunft nach. Wer liest auch heute über 400 Jahre alte deutsche Texte? Wer liest das Nibelungenlied? Wer liest Till Eulenspiegel im Original womöglich? Das Ausmaß, will ich sagen, das Ausmaß des Fremden ist bei diesem Buch riesig. Fremd, die Dämonen, die Götter, die Unterbedeutung. Wie ist dem sprachlich zu steuern? Also wie konnten Sie dem entgegenarbeiten? Mit welchen Mitteln haben Sie versucht, das, was objektiv fremd, uns unbekannt ist und dem Leser erstmal unbekannt bleiben wird, außer durch Fußnoten, wie haben Sie versucht, das aus dem Fremden herzuholen?
Vielleicht muss ich noch voranschicken, weil Sie gesagt haben, natürlich eben die, der zeitliche Abstand, so viele hundert Jahre für in Europa scheint es unheimlich lange her. In China ist es ganz nahe. Das ist alles so präsent. In China lernen zweijährige Kinder lernen diese Tang-Gedichte auswendig, das heißt Gedichte aus dem 7. Jahrhundert nach Christus. Das ist gang und gäbe und gehört einfach dazu. Also das ist eigentlich schon neuere Literatur. Aha. Und jetzt muss ich auf Ihre Frage zurückkommen,
dass viele Fremde in diesem Roman einfach dinglich und begrifflich Fremde.
Dazu muss ich schon sagen, das hat mit meinem übersetzerischen Ansatz auch zu tun. Ich habe auch sehr, sehr viel gedolmetscht in China und ich war ja eben schon bei Beginn der Übersetzung schon 9 Jahre in China und dann all die Jahre dazu, in denen ich am Roman gearbeitet habe. Und das heißt, das ist für mich ist das nicht fremd auf mich zugekommen. Ich habe mich ganz von Anfang an habe ich mich fast überintegriert in die chinesische Welt. Hier ist mir das dann eben auch zugute gekommen. Und beim Dolmetschen ist es ja auch so, man muss einen Konsens schaffen. Man soll ja nicht verfremden. Also es ist so, dass ich verständlich machen will, dass wir uns verständigen können, dass wir dasselbe meinen und anders sagen, zum Beispiel. Und so ist es eben auch, wenn ich das übersetze, es ist mir ganz wichtig, dass ich das absolut verstanden habe, von innen verstanden habe. man darf beim Chinesischen nicht Worte übersetzen. Also mein Ansatz ist der, ich gehe da wirklich ganz rein, nehme das von innen, ich erlebe das sozusagen und formuliere das dann im Deutschen neu. Während ich es neu formuliere, gehe ich wieder zurück auf die Worte, die da stehen und mache es so wörtlich wie möglich. Manchmal ist das ganz gut möglich, manchmal muss man dann...
Das war jetzt auch klassisch. Klassisch, nämlich ja, wie literarisches Übersetzen ja geschieht. Anders kann man es sich ja kaum vorstellen. Ja. Denn literarische Texte sind ja nie Gebrauchsanweisungen, wo es heißt, den Knopf drücken, sondern sind ja immer so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Es muss von innen erstmal nachempfunden, verstanden werden und dann aus der anderen Sprache eben in das eigene übertragen werden, mit dem Blick wieder zurück zum Original.
Ja.
Das ist, glaube ich, hier im Übersetzerzentrum gerade schön nochmal formuliert, dass das eben für diese uns fremden Sprachen natürlich genauso geschieht.
Das finde ich sehr schön, dass Sie das sagen, weil ich lese halt gerade bei Übersetzungen aus dem Chinesischen manchmal doch sehr wörterbuchwörtliche Übersetzungen, was mich dann auch, ja, was ich auch sehr schade finde, ja.
Rezensionen über dieses Buch, die es ja gibt, haben die Drastik, die Fantastik, diese überbordende Lust an Handlungskomik hervorgehoben. Wie ist für Sie die Sprache selbst? Ich habe mich also kundig gemacht oder kundig machen lassen durch das, was man lesen kann. Dieser Roman gilt als Prosa und in der Gedichtform von klassischer Schönheit. Sie haben jetzt auch gerade noch mal gesagt, Kinder lernen womöglich Gedichte daraus. Was heißt das und was bedeutet es für Sie, wenn also eben nicht nur, natürlich nicht nur die Handlung nachzubilden ist in der Sprache, sondern das, was von chinesischen Lesern als Schönheit empfunden wird. Worauf haben Sie da Wert gelegt? Also wie haben Sie versucht, dies im Deutschen auch zu geben, zu schenken den Lesern?
Ja, die Schönheit des Textes zeigt sich ja vor allem dann in den Gedichten, die eine klare Metrik haben, einen Reim haben, ganz kompakt sind. Und da habe ich natürlich auch versucht, im Deutschen mit einer klaren Metrik zu arbeiten, mit einem Reim zu arbeiten. Ich habe die dann anfangs habe ich nur auf den Rücksprachrhythmus geachtet, dass der im so angenehmen Fluss ist. Und am Ende habe ich dann tatsächlich alle Gedichte noch nachgereimt, weil ich fand, das ist doch wichtig, also so nahe wie möglich am eben diesem, auch diesem Sprachgefühl des Klangschönen daran zu kommen.
Ja, ja. Und diese zum Teil ja wirklich inhaltlich sehr derbe Prosa, ist die auch jetzt im Chinesischen schön geschrieben?
Die ist, ja, natürlich, aber das klingt, das gilt nicht als, das gilt nicht als schöne Literatur. Also schöne Literatur, da gibt es im Chinesischen die alten Klassiker, die vier Silben, vier Silben, vier Silben, also einen ganz angenehmen Fluss aneinandersetzen. Alles mit sehr viel tiefem Inhalt versetzt. Und das ist hier in diesem Roman ist es nicht so. Also das ist wirklich so gesprochene Sprache. Das war die gesprochene Sprache vor
die erzählenden
vier Jahrhunderten.
Passagen.
Die erzählenden Passagen.
Ja, dann kommen wir doch, also wenn Sie davon erzählen, dann kommen wir doch mal auf eine Lieblingspassage von Ihnen.
Ja?
Wir haben noch Zeit und ich glaube, das wäre für die Zuhörer schön, wenn Sie, also ich nehme an, Sie haben eine Passage ausgewählt, die Sie auch einfach mögen, wo Sie spüren, da ist etwas von dem Geist dieses Buches zu hören. Mhm. Dann hoffentlich wird jetzt nicht gerade getrommelt oder was es ist.
Das sind Trommeln, ja.
Geht es so oder?
So geht es gut, ja. Mhm. Ja, ich lese eine kurze Stelle, wo dieser Pilger auf ihrer Reise sind. Und da passiert jetzt noch nicht so viel, aber doch, man kriegt ein Gefühl davon, ja? Während sie so dahin wanderten, gewahrten sie in der Ferne abermals ein hohes Gebirge. Tripitaka gemahnte seine Schüler zur Vorsicht. Doch Pilger, der Affenkönig, meinte: Meister, ihr braucht euch nicht zu sorgen, wir drei kommen schon klar. Der gute Affenkönig, mit quer geschulterter Stange schritt er vor dem Pferd her und machte den Bergweg frei bis zu den hohen Gipfeln. Als sie mitten in den steilsten Felsen waren, sagte Tripitaka: Ugrung, ich fühle mich hungrig nach dem ganzen Tag. Hol mir irgendwo Almosen. Pilger schnellte empor, hielt auf wolkiger Höhe die Hand über die Augen und spähte in alle Richtungen. Ach, wie öde sah dieser Weg nach Westen aus. In der Tat, es war eine Gegend, in der man viele Bäume sah, doch keinen einzigen Menschen. Erst nach langem entdeckte er schließlich weit im Süden einen hohen Berg, an dessen Sonnenhang rote Punkte auszumachen waren. Pilger senkte seine Wolke und rief: Meister, hier gibt es nirgendwo menschliche Siedlungen, wo ich euch Speisen holen könnte. Doch auf einem Berg im Süden habe ich etwas Rotes gesehen. Es muss sich um reife Pfirsiche handeln. Davon werde ich euch ein paar pflücken, damit ihr den ärgsten Hunger stillen könnt. Tripitaka freute sich und meinte: Für uns Mönche sind Pfirsiche doch etwas vom Besten. Pilger holte die Almosentasche und erhob sich auf einem glückverheißenden Lichtstrahl. Seht, wie er im Wolkenüberschlag schnurstracks gen Süden schnellt, um Pfirsiche zu pflücken. Doch davon sei hier nicht weiter die Rede. Nun heißt es ja seit alters her: In hohen Bergen leben Dämonen, bei schroffen Felsen hausen Geister. Tatsächlich wohnte auch in diesem Gebirge ein Dämon. Und der fuhr gerade auf einem kalten Windstoß in wolkiger Höhe dahin, als er den am Boden sitzenden Priester entdeckte. Oh, welch ein Glück, frohlockte er. Seit Jahren schon sprechen die Leute doch davon, dass ein Priester aus China unterwegs sei, die Mahayana-Schriften zu holen. Es heißt, er sei die Inkarnation von Meister Goldzikade und beschreite den Weg der Vervollkommnung seit 10 Reinkarnationen. Wenn man von seinem Fleisch zu essen kriegt, wird man unsterblich. Nun ist er also tatsächlich hier. Ich weiß nicht, kann ich noch ein bisschen weiter? Oder ist also
es geht ins Menschenfresserische hier.
Genau.
Sie haben noch Zeit.
Ja. Gut. Schon wollte er sich auf den Priester stürzen, doch da bemerkte er, wie Batya und Sandmönch ihn zu beiden Seiten beschützten und wagte sich nicht zu nähern. Na warte nur, zischte der Dämon, gleich werde ich ihm etwas vorgaukeln, dann sehen wir ja, wie er reagiert. Er dämmte seinen kalten Wind, landete in einer Talsenke und verwandelte sich mit einer leichten Körperdrehung in eine anmutige junge Frau mit bezauberndem Antlitz.
Da machen wir wegen des Lärms, glaube ich, hier jetzt gerade mal gut, mit einer bezaubernden Frau. Ist das auch immer schön. Die kommen nämlich natürlich auch vor, allerdings manchmal als gefährlich verkleidete Dämoninnen und Hexen kann man ja nicht sagen. Wie heißen die
eigentlich
dort?
Eigentlich nicht. Dämoninnen. Nee. Es ist interessant mit der Frauenrolle, da wurde ich auch schon gefragt. Es sind ja größtenteils sind es eben Dämoninnen, die den Priester rauben wollen, die ihn heiraten wollen. Dann gibt es auch in den fernen Ländern auf dem Weg nach Indien gibt es dieses Reich der Frauen. Die Königin will sich dann sofort mit diesem hübschen Priester vermählen. Also immer ist es eigentlich die Gefahr, die von Frauen ausgeht, eben verleitet zu werden, vom Weg abzukommen. Aber dann gibt es eine Frauenrolle, die steht eigentlich schützend über der ganzen Reise. Das ist die Göttin der Barmherzigkeit. Das ist die Person auch, könnte man sagen, also Göttin und Person zugleich, die wird sehr realistisch geschildert, die eigentlich die ganze Reise begleitet. Und immer wenn es große Probleme gibt, dann kann man quasi auf sie zurückgreifen. Der Affenkönig, der schnellt dann in die Höhe und ist gleich im Süden auf dieser Insel Potalaka, wo die Göttin residiert. Und die hat dann diese barmherzige Art, den Affen ein bisschen zu rügen für seine Überheblichkeit und dann weiterzuhelfen, damit die Reise weitergeht.
Haben Sie die auch gespürt bei Ihrer 14 Jahre langen Arbeit?
Ich glaube, die war auch da,
In einem Radio-Interview haben Sie gesagt, dass dieses Buch auch von Kindern mit Freude aufgenommen werden kann wegen der Action. Und das ist jetzt ja auch schon deutlich geworden, an der mangelt es wirklich nicht. Ich würde Sie aber gerne fragen, wie wünschen Sie sich, Sie jetzt als die Übersetzerin dieses Werks, die Lesehaltung? Also was wäre für Sie die gewünschte Lesehaltung bei diesem Buch? Denn das eine ist die Vorstellung, dass Sie eben 13 Kinder, kleine Kinder haben, denen Sie abends eben 1300 Seiten dann vorlesen können. Die andere ist, dass Sie denken, hier im Raum sind Leser, literarische Übersetzer. Welche Haltung wünschen Sie sich von den Lesern?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich finde dieses Buch, das hat, man kann das tatsächlich auf allen möglichen Ebenen lesen. Man kann Mythologien lesen, wenn man will, man kann Märchen lesen, man kann Action lesen, Kämpfe, man kann das eben auf einer ganz volkstümlichen Ebene lesen oder man kann es auf einer ganz spirituellen Ebene lesen. Und das geht auch in China in zwei Rezeptionstraditionen eigentlich. Mein Anliegen jetzt für mich als Übersetzerin und was ich auch präsentieren wollte und will, war, dass ich eben beide diese beiden Ebenen, beide Rezeptionstraditionen wirklich im Deutschen zugänglich machen kann. Für mich ist es jetzt aber nicht so, dass ich sagen würde, mein Leser muss unbedingt das in aller Tiefe erfassen und rezipieren. Das ist natürlich schön, finde ich. Ich habe da versucht, da auszugraben, was drinsteckt. Und wenn sich Leute angesprochen fühlen davon, dann finde ich das sehr schön. Wenn sich aber jemand angesprochen fühlt von der Action und dem ganzen Bilderreichtum, dann finde ich das ebenso schön.
Wodurch werden denn eigentlich diese verschiedenen Ebenen, die Sie eindrucksvoll im Nachwort eben in Fußnoten dargelegt haben, wodurch werden die eigentlich zusammengehalten? Also was bindet dieses Buch eigentlich für Sie? Also wo spüren Sie sozusagen das Prägende, den Motor des Buchs? Wie würden Sie das sagen für sich?
Ja, es wird da ja ein ganzer Kosmos eröffnet mit all diesen Göttern und Geistern und Kämpfen und der Reise, dieses Fortschreiten auf einem Weg. Es hat ein chinesischer Kommentator gesagt, in diesem Buch geht es eigentlich nur um ein Wort, das Herz. Und das Herz im Chinesischen, das ist das menschliche Innenleben, also ganz grundsätzlich, was wir mit Fühlen, Denken, Bewusstsein, die Wahrnehmung, der Geist, all das gehört dazu. Und dann haben wir das Herz im buddhistischen Sinne, wo man sagt, wir haben einen innersten Kern sozusagen, die Buddha-Natur. Wir fühlen die nur meistens oder sind wir ihr nicht, meistens nicht bewusst, weil wir eben von dieser bunten Vielfalt unserer Eindrücke und unseres Innenlebens eigentlich davon abgelenkt werden. Und gerade dieses bunte, rege Innenleben, das wird im buddhistischen Zusammenhang wird es auch bezeichnet als Affe. Das Herz ist wie ein Affe. Also in diesem Sinne hat jetzt der Affe auch eben diese Bedeutung. Er macht seinen Weg als Affe, wird zum Menschen und er erhält dann den Namen, der die Lehre erkennt, Sun Wukong, der die Lehre erkennt, die Leerheit erkennt, also das eigentlich, das eigentliche innere Wesen, die Buddha-Natur dann in dieser Leerheit besteht von all diesen äußeren Regungen. So.
Dann ist meine Frage nach Ihrer Lieblingsfigur wahrscheinlich schon überflüssig.
Tatsächlich, ja.
Der Affenkönig.
Der Affenkönig.
Und auf dieser langen Reise, auf dieser wirklich ungeheuer langen, strapaziösen Strecke, ist Ihnen selbst etwas über das bewusst geworden, klar geworden, was dieses Buch mit seiner Weisheit, mit seiner ja tradierten, angereicherten, nicht? Das ist ja, Sie schreiben das im Nachwort, das ist ja nicht von einem Autor hingesetzt, sondern aus langer Tradition gewachsen. Ist Ihnen da etwas klar geworden, was sozusagen unser Denken, unsere Weltwahrnehmung, unsere Weltsicht bereichern kann, also tatsächlich für Sie selbst, oder bleibt es eben doch in eindrucksvoller Weise das fremde Denken, die fremde Weltsicht? Oder ist das, kann ich so fragen?
Ja, klar. Ich weiß nur nicht, ich habe mich wahrscheinlich eben über all die Jahre hinweg so stark damit da reingelebt, ja. Man kann das absolut, das ganze Buch eigentlich als Reise einer Psyche lesen, als schrittweise innere Befreiung von allen möglichen, also diese Herzensdämonen werden die im Chinesischen genannt, Dämonen des Herzens im Buddhismus, das ist, sind alle möglichen hinderlichen Regungen mit Angst, Zweifel, Wut, Unmut, Depression und all das. Also in dem Sinne, wie mich dieses Buch begleitet hat, bin ich dann durchaus in gewissen Situationen gewesen und habe gedacht, ach, jetzt sitze ich in dieser Dämonengrotte gefangen und jetzt muss ich da mal schauen, wie ich da rauskomme. Und es ist dann ja dann auch ganz interessant, wenn man diesen immer wieder sich wiederholenden Episoden folgt, da gibt es eine Methode, mit diesen Dämonen umzugehen. Also man muss immer am Anfang rausfinden, woher kommen die, wie viele sind es, wie sehen sie aus, welche Kräfte haben sie, wie kann man ihnen beikommen, genau. Und im Chinesischen sind eben nicht nur die Schriftzeichen, sondern auch die Geschichten immer Sinnbilder. Und in diesem Sinne sind das eben auch Sinnbilder, die man sich verinnerlichen kann, an die man sich dann auch halten kann in schwierigen Situationen. Und ich denke, da habe ich unheimlich viel gelernt für meine persönliche Entwicklung, habe auch Menschen kennengelernt, die ebenfalls in dieser Reise leben, wie selbstverständlich, in diesen Sinnbildern. Und ich denke, man kann das auch in Europa, im Westen kann man das auch so erleben.
Das ist interessant. Ich glaube, die meisten von uns denken bei fernöstlicher Lebenssicht und Denkweise, Meditation, Stille, Unbewegtheit, in sich kehren, die Leere in sich. Und hier haben wir 1300 Seiten Action, Action, Action. Ja, ist interessant. Unsere Stunde ist schon um. Ich hoffe, Sie hatten einen Eindruck, nicht nur, also Sie können von dem Roman jetzt nicht wirklich einen Eindruck haben, aber von dem Abenteuer, das es bedeutet, ein solches Werk ins Deutsche heute zu bringen. Ich danke Ihnen dafür und
herzlichen
wünsche
Dank.
Ihnen noch eine schöne Messe.
aha, es funktioniert, alles ist gut. Ich versuche in der nächsten Stunde zu denken, zu sprechen und zu schreiben. Wenn eins davon missglückt, melden Sie sich.
Herzlich willkommen zu der nächsten Veranstaltung des Übersetzerzentrums. Es handelt sich um eine sogenannte gläserne Übersetzung. Der Literaturübersetzer Tobias Scheffel übersetzt live aus dem Französischen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.